Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Was machst du, wenn du gezwungen wirst, für dein Heimatland in einen Krieg zu ziehen?
Die Frage, ob ich nun Kanonenfutter sein will oder nicht, stand gar nicht erst im Raum, weil ich von vornherein nicht zu einer Besatzungsarmee gehören wollte, die absolut rechtswidrig in einen anderen, souveränen Staat eindringt und diesen beginnt zu zerbomben.
Das sagt Vassili aus Moskau. Zweimal sollte er schon zum Kriegsdienst einberufen werden. Aber Vassili hat sich entschieden, den Kriegsdienst zu verweigern und Russland zu verlassen. Was das für ihn und andere Männer, die auch diese Entscheidung treffen, bedeutet, das ist eins unserer Themen heute. Und wir schauen auf einen erstmal komisch klingenden Vorschlag aus Berlin. Da will eine Bezirksbürgermeisterin das Müllproblem mit weniger Mülleimern angehen.
Ja, sie meint tatsächlich, dass es einen Versuch wert ist, mal zu schauen, wie es mit weniger Mülleimern in den Parks funktioniert.
Sagt Deutschlandfunk Nova-Reporter Dominik Peters. Findet nicht jeder gut die Idee? Was da genau hintersteckt, hört ihr gleich. Und wir klären auch, ob es Wege gibt, schneller wieder nüchtern zu werden, wenn man doch mal zu tief ins Glas geschaut hat. Auch das unser Thema am Mittwoch, 17. Mai. Morgen ist Feiertag. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Vor einigen Bundesministerien hängt sie heute, die Regenbogenflagge. Heute ist nämlich Internationaler Tag gegen Homophobie und Transfeindlichkeit. Und dass Ministerien die Regenbogenflagge hissen, das ist in Deutschland noch was ziemlich Neues. Warum das so ist und was dieser Tag überhaupt bewirken soll, das klären wir jetzt mit Ann-Kathrin Horn aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Anka, es gibt ja jetzt auch den ganzen Sommer überall in Deutschland viele Pride Parades, also Demos für die Rechte von queeren Menschen. Aber dieser internationale Tag heute, den gibt's noch zusätzlich.
Genau, das bedeutet, heute gibt's Demos in vielen Ländern und in Deutschland zum Beispiel in Berlin, München und Hamburg. Und dieser Tag heute hat damit zu tun, dass am 17. Mai 1990, also vor 33 Jahren, Homosexualität offiziell von der Weltgesundheitsorganisation von der Liste der psychischen Krankheiten gestrichen worden ist. Und seit 2005 gibt es in Erinnerung daran eben diesen weltweiten Aktionstag. Und in den ersten Jahren ging es dabei darum, auf die Rechte von Homosexuellen aufmerksam zu machen. Und später wurden dann aber auch noch andere Gruppen mit einbezogen, also auch Bisexuelle und Trans- und intergeschlechtliche Menschen. Und deshalb heißt der Tag auch offiziell jetzt Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit.
Kann man sagen, wie sehr Gewalt gegen auch Homo-, Bi-, Inter-Trans-Menschen ein Problem noch ist in Deutschland? Weil man würde ja erstmal denken, dass die Gesellschaft, zumindest auch die jüngere Generation, da viel offener geworden ist in den letzten Jahren und dass sich heutzutage viel mehr Menschen auch offen bekennen zu ihrer Sexualität oder auch ihrer sexuellen Identität.
Also die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, hat heute gesagt, dass es in Deutschland viele Straftaten gegeben hat, bei denen Menschen angegriffen wurden von anderen, weil sie queer sind. Letztes Jahr gab es 1400 solcher Fälle, die registriert wurden, aber die Dunkelziffer ist da wohl höher, sagt sie. Und erst gestern hat es zum Beispiel wieder einen Übergriff gegeben in Berlin-Kreuzberg. Da wurden zwei Männer von Jugendlichen schwulenfeindlich beschimpft und mit einer Luftdruckpistole angegriffen. Also in anderen Ländern ist die Lage natürlich zum Teil viel schlimmer, aber man kann jetzt auch nicht sagen, leider, dass in Deutschland alles gut ist.
Wie sieht das dann aus? Gibt es so ein Länder-Ranking? Wo steht Deutschland da?
Also es gibt ein europäisches Ranking vom Verband Rainbow Europe. Da werden 49 Länder untersucht und Deutschland liegt auf Platz 14, also nicht so super gut, eben weil die Zahl der Übergriffe verhältnismäßig hoch ist. Den besten Platz im Ranking belegt da Malta, Schlusslicht ist Aserbaidschan. In der EU gibt es gerade besonders viel Kritik an Ungarn, weil es da verboten wurde, Homosexualität offen abzubilden. Und die Regierung in Italien will es gleichgeschlechtlichen Paaren schwerer machen, als Eltern anerkannt zu werden. Und die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung sagt, dass die Lage in vielen Ländern gerade schlechter wird statt besser. Und Uganda ist zum Beispiel gerade im Gespräch, dort ist im Gespräch, für queere Menschen die Todesstrafe neu einzuführen. Und weltweit gibt es die Todesstrafe dafür in mehr als 7 Ländern. Und ja, am Aktionstag heute will die Bundesregierung auf solche Fälle hinweisen.
Die zeigt ja auch heute wortwörtlich Flagge. Also vor mehreren Ministerien hängt die Regenbogenfahne. Und ich habe auch schon gesagt, das ist schon was ziemlich Besonderes.
Ja, das war nämlich bis letztes Jahr noch gar nicht erlaubt, dass ein Ministerium oder eine Behörde, also ein öffentliches Gebäude, eine Regenbogenflagge hisst. Zuständig dafür, welche Flaggen erlaubt sind an solchen Gebäuden, ist das Bundesinnenministerium. Letztes Jahr hatte Innenministerin Nancy Faeser dann gesagt, zu bestimmten Terminen ist das erlaubt, dass dann neben der Bundesflagge, also der Deutschlandfahne und damit einem offiziellen staatlichen Symbol, dann auch die Regenbogenfahne hängt. Vorher hat es da jahrelang Streit drüber gegeben, aber jetzt seit letztem Jahr ist es halt offiziell erlaubt. Und heute weht die Flagge dann unter anderem vor dem Bundesinnenministerium und am Bundestag und auch bei einigen Landtagen.
Heute ist Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. Infos dazu hatte Ann-Kathrin Horn aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Danke dir, Anka.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Stellt euch vor, ihr seid Mitte 20, lebt in Russland und plötzlich heißt es, ihr sollt kämpfen in der Ukraine. Was würdet ihr machen? Wassili ist genau das passiert. Wassili kommt aus Moskau, ist 26 und hat schon 2 Einberufungsbescheide bekommen. Und er hat sich entschieden, den Kriegsdienst zu verweigern. So wie viele Menschen in Russland, aber auch in Belarus oder auch in der Ukraine. Was das für ihn und auch andere Kriegsdienstverweigerer bedeutet, damit hat sich unsere Reporterin Anastasia Gorokova beschäftigt. Sie hat Wassili getroffen. Anastasia, was kann man denn generell tun, wenn man zum Beispiel in Russland lebt und nicht in den Krieg will?
Ja, also wenn man irgendwie kann, dann sollte man auf jeden Fall ausreisen. Mhm. Wie Wassili aus Moskau, der hat sehr schnell nach Kriegsbeginn entschieden, dass er weg muss. Das war schon im März 22. Und er ist nun seit Oktober in Deutschland und da habe ich ihn in einem Berliner Café getroffen und ein bisschen ausgefragt.
Es war nicht mehr ungefährlich, in Russland zu bleiben, denn wir sehen ja, dass die russische Polizei seit der Teilmobilmachung Männer im wehrpflichtigen Alter willkürlich und am helllichten Tag einfach auf der Straße festgenommen und in die Militärkommissariate gebracht hat. Die haben einfach mit allen Mitteln versucht, die Anzahl der Einberufenen den Vorgaben von oben anzupassen.
Das heißt, man kann sogar eingezogen werden, wenn man offiziell gar nicht die nötigen Kriterien erfüllt, oder wie?
Ja, genau so ist das. Also wenn man kein Reservist mit Kampf- und Diensterfahrung ist und somit quasi offiziell nicht im Rahmen der Teilmobilmachung eingezogen werden kann, dann kann man den russischen Gesetzen da nicht wirklich trauen. Und im Grunde kann es sein, dass, ja, wie auch Wassili gesagt hat, kann es einfach jeden treffen. Mhm. Das scheinen die Menschen in Russland ja auch zu wissen, denn nicht umsonst haben schon im September 22, also gleich nach der Verkündung der Teilmobilmachung, etwa 150.000 Männer das Land verlassen. Hm. Und davor und danach sind auch viele ausgereist, aus politischen Gründen, moralischen und weil natürlich jede Antikriegshaltung gerade strafrechtlich verfolgt wird. Allerdings ist das natürlich auch nicht so einfach. Nicht alle haben schlichtweg die finanziellen Möglichkeiten, einfach mal so auszureisen, ohne Plan, wie es weitergeht und wo es weitergeht. Ja, und vor allem in die EU kommt man auch nicht so einfach rein, denn Russen bekommen kaum noch Touristenvisa und müssen dann entweder ins Asylverfahren mit einem fraglichen Ende oder ein humanitäres Visa beantragen. Und das dauert auch ziemlich lange.
Und hat Wassili erst mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine bemerkt, dass er nicht kämpfen will?
Naja, also man ist in Russland ja ab dem 18. Lebensjahr wehrpflichtig. Mhm. Und da befasst sich deswegen quasi jeder junge Mann so oder so mit dem Thema Wehrdienst. Und bei Wassili war es aber so, dass er schon immer Pazifist war und nie zum Militär wollte. Er hat ja dann auch studiert und das ist eine Zeit, in der man zumindest normalerweise dann nicht eingezogen werden kann. Was jetzt auch nicht mehr ganz so sicher ist und man weiß nicht, wie lange das überhaupt noch so bleibt. Und Wassili, den habe ich dann deswegen gefragt, wie schnell ihm bewusst geworden ist, dass die russische Armee Soldaten braucht und er kein Teil davon sein möchte.
Die Frage, ob ich nun Kanonenfutter sein will oder nicht, stand gar nicht erst im Raum, weil ich von vornherein nicht zu einer Besatzungsarmee gehören wollte, die absolut rechtswidrig in einen anderen, souveränen Staat eindringt und diesen beginnt zu zerbomben.
Was würde Wassili denn passieren, wenn er jetzt wieder nach Russland einreisen würde?
Also mit großer Wahrscheinlichkeit würde Wassili festgenommen werden und relativ sicher auch ins Gefängnis kommen. Das hat in seinem Fall sogar mehrere Gründe. Erstens, er ist für die in Russland mittlerweile verbotene Menschenrechtsorganisation Memorial tätig. die strafrechtlich verfolgt wird und damit auch alle Mitarbeiter. Mhm. Und zweitens, Vassili ist noch wehrpflichtig und hat bereits 2 Einberufungsbescheide bekommen. Mhm.
Das heißt, er kann erstmal nicht zurück. Wie geht's Vassili damit und was macht er jetzt in Deutschland?
Naja, also man muss wissen, dass er nach seiner Ausreise aus Russland schon in Österreich und dann in Georgien gewesen ist, dort aber keine Arbeit gefunden hat und deswegen dort auch nicht bleiben konnte. Und zum Glück hat er jetzt in Deutschland ein Forschungsstipendium in Brandenburg bekommen. Aber natürlich hat er trotzdem noch nostalgische Gefühle, wenn er an zu Hause denkt.
Ich bin in Moskau aufgewachsen. Ich habe immer dort gelebt und auch meine frühe Jugend dort verbracht. Das ist meine Heimatstadt, ein Ort voller Erinnerungen. Und ich bin natürlich traurig, dass ich nicht mehr dorthin zurück kann.
Ja, also Vassili vermisst natürlich auch seine Eltern. Die sind noch in Russland. Und generell ist Auswandern, ohne dass man es wirklich gewollt oder geplant hätte, nicht wirklich einfach. Mhm. Aber gleichzeitig ist er jetzt natürlich sehr froh, dass er hier sein kann. Er lernt seit 2 Monaten Deutsch und würde auch gerne länger bleiben. Aber noch hat er seinen Aufenthaltstitel nicht bekommen. Auf die Einladung zum Termin, da wartet er jetzt schon seit Herbst. Planen kann er also vorerst nicht.
Sagt Anastasia Gorokova. Sie hat uns von Vassili erzählt, einem von vielen russischen Kriegsdienstverweigerern, der heute in Deutschland lebt. Es laufen gerade übrigens Aktionswochen von verschiedenen Friedens- und Antikriegsorganisationen, um auf das Thema Schutz und Asyl für Kriegsdienstverweigerer auch aus Belarus oder der Ukraine aufmerksam zu machen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist Frühling. Man kann draußen sein, das ist schön, aber es führt offenbar auch dazu, dass viele Menschen ihren Müll ebenfalls schön draußen rumliegen lassen. Pizzakartons auf Parkbänken, Bierdose daneben, weggeworfene To-Go-Becher. Solche Müllprobleme gibt es wahrscheinlich an vielen Orten, aber in Berlin führt das gerade dazu, dass die Bezirksbürgermeisterin von Kreuzberg, Clara Herrmann von den Grünen, eine Idee hat, die für ziemlich viel Wirbel sorgt. Sie will die Zahl der Mülleimer reduzieren, damit weniger Müll rumfliegt. Klingt erstmal paradox. Dominik Peters aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich das Ganze heute angeschaut. Wie meint sie das?
Ja, sie meint tatsächlich, dass es einen Versuch wert ist, mal zu schauen, wie es mit weniger Mülleimern in den Parks funktioniert. Aber nicht einfach nur Mülleimer abmontieren und fertig, sondern Clara Herrmann spricht von einem begleiteten Pilotprojekt von innerhalb von einem begrenzten Bereich, begleitet von einer Kampagne auch, in der man ParknutzerInnen für das Müllthema sensibilisiert. Ihre Hoffnung ist, dass das mehr Aufmerksamkeit auf das eigene Konsum- und Wegwerfverhalten lenkt. Und sie sagt, wir müssen dafür sorgen, dass Müll gar nicht erst in diesem Ausmaß entsteht.
Es gibt ja durchaus auch Länder, da funktioniert das ohne Mülleimer ziemlich gut, ne? Also in Japan zum Beispiel gibt es ja kaum öffentliche Mülleimer und trotzdem gilt die Hauptstadt Tokio als eine der saubersten Städte der Welt.
Ja, das hat wahrscheinlich mit gelerntem Verhalten zu tun, über Jahre, Jahrzehnte hinweg so eine Disziplin sich anzueignen, den Müll immer mitzunehmen. Die Menschen in Japan, die haben das einfach gelernt. Gibt auch andere Beispiele, wo das funktioniert.
Und trotzdem kommt jetzt der Vorschlag in Berlin mit weniger Mülleimern nicht so gut an.
Ja, das wird super viel diskutiert, in manchen Medien auch sehr polemisch, aber auch zum Beispiel Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD, sagt, mit abmontierten Mülleimern kommen wir garantiert nicht weiter. Sie wirbt dafür, dass die Berliner Stadtreinigung einfach noch mehr sauber macht, was übrigens auch im Berliner Koalitionsvertrag steht.
Aber das ist doch ein ganz komisches Signal, oder nicht? Also das suggeriert doch, ja Leute, lasst euren Müll ruhig liegen, den machen andere schon weg.
Ja, wenn man so drüber nachdenkt, ist das schon eine schräge Botschaft, aber wahrscheinlich als Akutmaßnahme am effektivsten. Ich habe darüber auch mit Patrick Hasenkamp gesprochen, Vizepräsident beim Verband Kommunaler Unternehmen und gleichzeitig auch Leiter der Abfallwirtschaft in Münster. Und er sagt, wir brauchen Mülleimer.
Die Einschätzung unseres Verbandes und auch die Einschätzung aus meiner eigenen Arbeit in Münster ist, dass gerade in städtischen Bereichen und in stark frequentierten Grünanlagen es wenig Sinn macht, die Mülleimer zu reduzieren. Damit würde ich automatisch auch das Littering-Problem erhöhen. Das heißt, die Rasenflächenwege würden dann letztlich noch stärker verschmutzt, als das heute eh schon der Fall ist.
Ja, in einer Sache gibt er der Kreuzberger Bezirksbürgermeisterin aber recht. Kampagnen hält er für wichtig, also dass man Menschen immer wieder daran erinnert, ihren Müll vernünftig zu entsorgen oder idealerweise zu vermeiden. Und dass man mit solchen Kampagnen auch die soziale Kontrolle intensiviert. Also dass Leute sich dann gegenseitig darauf aufmerksam machen, ey, nimm deinen Müll gefälligst mit.
Gibt es eigentlich sowas wie eine Müllquote, also Mülleimerquote? Gibt es Regeln, wie viel Mülleimer eine Stadt aufstellen muss?
Nee, also feste Regeln gibt's nicht für die Kommunen, aber also sowas wie alle 200 Meter muss in der Stadt ein Mülleimer stehen. Die Städte machen das nach Bedarf, also die gucken, wo halten sich viele Menschen auf, wo fällt viel Müll an und da stellen sie dann entsprechend Mülleimer auf.
Das führt beispielsweise in meiner Stadt Münster dazu, dass wir auch saisonal unterschiedliche Volumina zur Verfügung stellen. In der Zeit von, sag ich mal, Frühsommer bis Spätsommer, wenn die Wege, Grünanlagen, Kanalufer besonders belastet sind, werden noch zusätzliche Behältervolumen zur Verfügung gestellt, damit man eben das Littering aktiv bekämpfen kann.
Ja, das mag in Münster funktionieren, klappt aber sicher nicht überall. Ich sehe in meiner Stadt, in Duisburg, regelmäßig überquellende Mülleimer, die halt einfach nicht geleert werden.
Und in manchen Städten hat man das Gefühl, es gibt gefühlt gar keine Mülleimer. Manchmal läuft man durch die Gegend und findet einfach weit und breit nichts. Aber gut. Ja. Grundsätzlich nochmal, wie groß ist das Müllproblem in Städten im öffentlichen Raum?
Das ist ziemlich groß. Nach einer Studie vom Umweltbundesamt aus dem Jahr 2020 werfen Menschen in Deutschland jährlich 300.000 Tonnen Müll in die Natur. In Städten, an Wanderwegen, Baggerseen, überall. Und Fachleute wie Patrick Hasenkamp vom Verband Kommunaler Unternehmen, die sagen, das hat sich in den letzten Jahren nochmal verschärft. Einerseits durch mehr To-Go-Produkte, aber auch, weil wir gerade während und seit Corona mehr draußen unterwegs sind.
Das führt natürlich mittlerweile auch in allen großen Städten, aber auch in ländlichen Bereichen zu zunehmenden Problemen, zu zunehmenden Aufwendungen, die Abfälle wieder einzusammeln. Und da sind natürlich Abfalleimer auch ein hilfreiches Instrument.
Wenn sie dann genutzt werden.
Wie kriegt man das Müllproblem in zum Beispiel Berliner Parks in den Griff? Die Kreuzberger Bürgermeisterin Clara Herrmann schlägt vor, die Zahl der Mülleimer zu reduzieren. Das finden aber nicht alle eine gute Idee. Dominik Peters hat euch das Ganze vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie wollten Deutschland durch ein Blackout lahmlegen, dann unter anderem den Bundesgesundheitsminister entführen und am Ende gleich die ganze Regierung stürzen. All das soll eine Gruppe unter dem Codewort Klabautermann geplant haben. Und seit heute stehen 5 Personen vor Gericht, weil sie auch versucht haben, Kalaschnikows zu besorgen, also jede Menge Sturmgewehre. Aber die Verkäufer waren verdeckte Ermittler der Polizei und so ist der Plan dann aufgeflogen. Ja, und diese sogenannten Vereinten Patrioten, die jetzt vor Gericht stehen, sind nicht die einzigen Reichsbürger mit Umsturzplänen. Die deutschen Geheimdienste warnen davor, dass die Szene wächst und sich weiter radikalisiert. Michael Götschenberg ist ARD-Terrorismusexperte. Mit ihm spreche ich jetzt drüber. Michael, der Verfassungsschutz spricht von einer Radikalisierung der Reichsbürgerszene. Woran liegt das?
Ja, da ist diese Gruppe, die jetzt in Koblenz vor Gericht steht, bei aller Unschuldsvermutung aber so das nachgewiesen werden kann, was der Generalbundesanwalt dieser Gruppe vorwirft. Ein gutes Beispiel aus dem einfachen Grunde, weil wir es hier mit Leuten zu tun haben, die sich offenbar so stark radikalisiert haben, dass sie den Staat nicht nur in Frage stellen, ihm seine Legitimation absprechen, sagen, die Gesetze und Regeln der Bundesrepublik gelten für mich nicht, weil es die ja in Wahrheit angeblich gar nicht gibt, sondern die gehen so weit, dass sie diesen Staat sogar bekämpfen wollen. Und das macht sie eben so gefährlich. Und wer sich Waffen besorgt, der hat das offenbar auch konkret vor.
Wie hoch schätzen die Behörden die Gefahr, die konkrete dann ein, die dadurch ausgeht? Also jetzt stehen 5 Personen vor Gericht. Da würde man ja erstmal denken, ja, sind jetzt nicht so viele, um eine ganze Regierung zu stürzen.
So ist das. Niemand glaubt allen Ernstes, dass die in der Lage dazu gewesen wären, die Bundesrepublik aus den Angeln zu heben und hier unsere politische Ordnung zu beseitigen. Natürlich nicht. Man geht auch nicht davon aus, dass die Gruppe, die wesentlich größere Gruppe, die im Dezember ausgehoben wurde, rund um den Prinzen Reuß, das sind über 50 Beschuldigte, dass die dazu in der Lage gewesen wären. Aber diese Menschen haben diese Pläne geschmiedet, sie haben sich bewaffnet und Selbst wenn sie einen untauglichen Versuch unternehmen, ihre Pläne in die Tat umzusetzen, können am Ende Menschen tot auf der Straße liegen. Und das kann der Staat natürlich nicht dulden. Da muss er entschieden gegen vorgehen, und zwar mit der ganzen Härte des Rechtsstaats.
Und diese radikalisierten Gruppen, die haben ja dann wirklich das Ziel, den Staat zu stürzen. Es gibt da aber ja offenbar ganz unterschiedliche Netzwerke. Du hast schon die Gruppe um Prinz Royce angesprochen. Ist bekannt, ob diese einzelnen Netzwerke da auch zusammenarbeiten?
Es gibt zumindest Querverbindungen. Man ist tatsächlich auf die große Gruppe um den Prinzen Royce gestoßen im Zuge der Ermittlungen gegen die Vereinten Patrioten, weil es da so personelle Überschneidungen gibt oder zumindest Kennverhältnisse. Und insofern gibt es solche Verbindungen, ja. Es gibt auch Verbindungen zu Rechtsextremisten, die den Sicherheitsbehörden bereits seit Jahrzehnten bekannt sind. Insofern sind das schon Netzwerke, aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass die jetzt alle miteinander zu tun haben und ihr Vorgehen aufeinander abstimmen oder koordinieren.
Und wie groß wird die Szene insgesamt von den Behörden eingeschätzt und welche Unterscheidung gibt es dann da?
Also wir haben es mittlerweile mit rund 25.000 Personen zu tun, die der Reichsbürgerszene zugerechnet werden. Und einige davon gelten in der Tat als sehr gefährlich, allein deshalb, weil sie über Waffen verfügen. Und die Behörden haben in den vergangenen Jahren einige Mühe aufgewendet, um die Szene zu entwaffnen, soweit das möglich ist. Das ist nicht immer ganz einfach. Man hat viele Jahre die Reichsbürgerszene belächelt, als Spinnerei abgetan. Und natürlich ist die Ideologie auch Spinnerei. Wer sich hinstellt und sagt, die Bundesrepublik Deutschland, die gibt es ja überhaupt nicht, das ist in Wahrheit eine GmbH, dann kann man das nur schwer ernst nehmen. Aber diese Spinnerei, die kann eben sehr gefährlich sein. Und deswegen darf man sie auf keinen Fall unterschätzen.
Und kann man sagen, warum ausgerechnet jetzt da ja offenbar so eine Radikalisierung auch stattfindet? Also liegt das dann an Corona zum Beispiel auch? Oder woran liegt das?
Das spielt in der Tat eine große Rolle. Also wir beobachten, dass Teile der Szene, insbesondere die Gruppen, die wir jetzt gerade eben angesprochen haben, sich nochmal radikalisiert haben im Zuge der Corona-Pandemie. Und da spielen natürlich die Regeln, die der Staat getroffen hat, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, die spielen eine große Rolle. Da war häufig von Corona-Diktatur die Rede und davon, dass die Verfassung ja ohnehin außer Kraft gesetzt worden sei und man deswegen jetzt umso mehr sich berufen fühlt, gegen diesen Staat vorzugehen.
Sagt Michael Götschenberg, ARD-Terrorismus-Experte. Mit ihm habe ich über Reichsbürger gesprochen, die sich radikalisieren. Davor warnen die deutschen Geheimdienste. Eine Gruppe, die die Regierung stürzen wollte, steht seit heute in Koblenz vor Gericht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, Prost, ne? Morgen ist ja Vatertag, Herrentag, Männertag, wie auch immer ihr das nennen wollt. Oft ist ja das Ziel an diesem Tag, irgendwie Alkohol zu trinken, ob jetzt mit Bollerwagen oder ohne. Und dann kommen ja oft so Sprüche wie, wer beim Trinken wandert, der kann danach auch noch Auto fahren. Oder komm raus aus der Sonne, die macht zu schnell besoffen. Und unser Reporter Martin Krinner hat sich diese Tipps heute mal angeschaut und auf ihren Wahrheitsgehalt untersucht oder besser untersuchen lassen von einem Arzt.
So, du bist also draußen unterwegs. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, das Bier ist kühl und schmeckt heute irgendwie besonders lecker. Aber dummerweise musst du heute Abend wieder nüchtern sein, weil du, was weiß ich, weil du noch mit dem Auto heimfahren willst oder weil du noch zum Essen verabredet bist, irgendwie sowas. Und dann steckt dir ein Kumpel ganz fürsorglich ein Brötchen mit Mett oder ordentlich Leberwurst zu und sagt, wer fett isst, der kann auch mehr trinken. Und da fragst du dich, stimmt das eigentlich?
An sich nicht, muss man sagen.
Sagt Gerom Moog. Er ist Facharzt für Magen-, Darm- und Lebererkrankungen. Und für Leute, die gerne mal ein Bierchen kippen, hat er leider nur schlechte Nachrichten.
Wenn Sie etwas Fettes essen, dann passiert etwas, was auch Alkohol im Prinzip macht. Es kommt zu einer verzögerten Magenentleerung. Und diese verzögerte Magenentleerung führt natürlich auch dazu, dass der Alkohol langsamer aufgenommen wird. Das heißt, im Endeffekt, wenn Sie die gleiche Menge Alkohol aufnehmen, aber über einen etwas längeren Zeitraum, das führt dazu, dass manche Leute das Empfinden haben, dass sie halt nicht so betrunken werden.
Okay, das heißt also, bei manchen Leuten vergeht nach einem fetten Essen etwas mehr Zeit, bis sie blau sind. Aber irgendwann kommt dieser Punkt unweigerlich. Dann stellt sich also die Frage, ob es vielleicht irgendeine Methode gibt, die den Abbau von Alkohol im Blut beschleunigt. Hilft da vielleicht so ein kleines Schläfchen beim Nüchternwerden?
Nein, das stimmt. Leider auch nicht, weil der Körper lässt sich ja nicht betrügen. Das heißt, sie werden den Alkohol nicht schneller abbauen, wenn sie schlafen. Natürlich werden sie sich vielleicht ein bisschen besser fühlen, wenn sie nach einem ausgiebigen Alkoholgenuss sich ein bisschen hinlegen, aber der Alkohol ist der gleiche im Blut und wenn die Polizei sie anhält, werden sie auch den gleichen Promillegehalt haben.
Tatsächlich kann es sogar gefährlich werden, meint Gero Moog, wenn man nach dem Bier und vor der Autofahrt nochmal ein kleines Schläfchen macht. Wer sich dann nämlich wieder etwas fitter fühlt, der könnte sich unter Umständen wieder etwas mehr zutrauen. Und gleichzeitig ist noch die Wirkung des Alkohols da. Das heißt, die Wahrnehmung ist verlangsamt und die Stimmung tendenziell enthemmt. Wer dann also ins Auto steigt, riskiert nicht weniger als vor dem Schlaf. Und das Gleiche gilt leider auch für alle ähnlichen Tipps. Für die Tasse Kaffee.
Genau das Gleiche.
Für die kalte Dusche.
Genau das Gleiche.
Für den Schluck Gurkenwasser.
Genau das Gleiche.
Und noch nicht mal das viele Wandern an der frischen Luft hilft beim Ausnüchtern.
Leider auch nicht. Muss man sagen, auch hier sind es die subjektiven Effekte, die man als eher wohltuend empfindet. Aber es gibt kein Mittel der Welt, mit dem sie den Alkoholabbau beschleunigen können.
Auf der anderen Seite ein Gerücht, das genau das Gegenteil des Gewünschten prophezeit, das stimmt dagegen. Wer Alkohol trinkt, sollte tendenziell die Sonne meiden, denn die sorgt eher für eine beschleunigte Wirkung.
Wenn Sie also über die Sonne dann in das Schwitzen kommen und viel Flüssigkeit verlieren, dann haben Sie natürlich im Körper so eine Art Austrocknungseffekt, so eine Art Exsikkose, wie wir das nennen. Und der Alkohol selbst auch den Flüssigkeitsverlust im Körper fördert, kommt man dann schneller in so einen Zustand, wo man halt sehr ausgetrocknet ist. Und das ist also etwas, was eher dann tatsächlich unangenehm ist und gefährlich ist. Aus dem Grunde eher dann die Sonne sogar meiden, weil das ist sicherlich etwas, was nicht so gut ist.
Das Einzige, was also wirklich hilft, um wieder nüchtern zu werden, ist die Zeit. Denn die spielt zwar sehr langsam, aber eindeutig für dich.
Bei Männern ist das so, dass so pro Stunde etwa 0,15 Promille abgebaut wird, bei Frauen so 0,1. Und das können Sie ungefähr rechnen, wenn Sie, sag ich mal, bei Vatertag ganz kräftig getrunken haben, dann liegen Sie so bei 1,5 Promille. Und dann müssen Sie die Zeit etwa rechnen, die Sie dann benötigen. Dann haben Sie schon, sag ich mal, um wieder auf Null zu kommen, 10 Stunden, die Sie dann erstmal brauchen, um dann wieder auf den Punkt zu kommen, wo Sie ganz gefahrlos das Auto benutzen können.
Also Jungs, wenn ihr den Vatertag, Herrentag, Männertag oder was auch immer bei Freunden verbringt, dann sorgt bitte dafür, dass ihr dort auch pennen könnt. Und lasst das Auto lieber stehen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.